Liebe Gäste, herzlich willkommen zur heutigen Online-Veranstaltung, bei der wir einen Blick hinter die Kulissen des Multidienstleistungsunternehmens Dussmann Group werfen wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir haben für den Livestream heute in etwa 45 Minuten angesetzt, in denen ich mich mit unserem heutigen Gast, dem Sprecher des Vorstands der Dussmann Group, über aktuelle Herausforderungen und seine persönlichen Einschätzungen austauschen möchte. Ich freue mich sehr, dass wir Wolf-Dieter Adelhoch dafür gewinnen konnten. Sollten Sie zwischendurch Fragen haben, stellen Sie die wie gewohnt sehr gerne über den Teams-Chat. Der müsste rechts von Ihnen eingeblendet sein. Wir haben im Vorfeld auch schon einige Fragen von Ihnen bekommen, die ich gerne versuche, im Laufe des Gesprächs mit einzubauen. Und ansonsten werden wir zum Ende des Interviews noch versuchen, vielstmögliche Fragen von Ihnen zu beantworten. Sollte es zwischenzeitlich zu technischen Schwierigkeiten kommen, seien Sie so nett, loggen Sie sich einmal aus und loggen Sie sich danach wieder ein. In der Regel funktioniert dann alles wieder einwandfrei. Ich bin Patricia Rolfs und seit 2018 Geschäftsführerin der Manager Lounge, dem Business Club des Manager Magazins und des Harvard Business Managers. Wir sind der Next Level Service Partner und machen unseren Kunden das Leben leichter, jeden Tag. Das ist die Vision der Dussmann Group mit rund 65.000 Mitarbeitern in 22 Ländern und in einem weltweiten Konzernumsatz von 2,13 Milliarden Euro in 2019. Das heißt, die Dussmann Group bietet unterschiedlichste Dienstleistungen rund um den Menschen an, unter anderem Gebäudemanagement, aber auch Seniorenpflege oder Seniorenbetreuung. Im Fachjargon, wie bereits eingangs erwähnt, bezeichnet sich das Unternehmen häufig als Multidienstleistungsunternehmen und wurde 2019 mit dem Entrepreneur des Jahres in der Kategorie Dienstleistung ausgezeichnet. Wolfgang Klauner, Sie sind Leiter Marktaktivitäten Familienunternehmen für die Dachregion bei Ernst & Young und verleihen jährlich mit uns, also dem Manager-Magazin, den Entrepreneur des Jahres. Warum hat die Dussmann Group Ihrer Meinung nach in der Kategorie Dienstleistung beim Entrepreneur des Jahres 2019 gewonnen? Und wie hat sie sich gegen andere Hochkaräter durchgesetzt?
Ja, erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und ich glaube, die Jury hat letztendlich auch das Gesamtpaket von Dussmann bewertet und war davon auch nachhaltig beeindruckt. Und deswegen haben sie auch die Dussmann-Gruppe dann eben auch zum Entrepreneur of the Year gekürt. Die Kriterien, die ja zugrunde liegen, sind Themen wie Innovation, Wachstumspotenzial, aber auch Mitarbeiterführung und Engagement. Und ich glaube, hier stimmt einfach das Gesamtpaket, das Geschäftsmodell ist beeindruckend, wenn man sich die Historie anschaut. 63 begonnen mit der Reinigung von Junggesellenwohnungen. Das war ja die Vision von Peter Dussmann. Heute 22 Länder, knapp 65.000 Mitarbeiter und Positionierung eben als Multidienstleister. Starkes Engagement auch im kulturellen Bereich und sozialen Bereich mit Kulturkaufhaus. Also das Unternehmen ist längst über dieses Facility Management hinausgewachsen und das hat letztendlich die Jury als Gesamtpackage eben gesehen und so auch dann diese Entscheidung getroffen.
Was können denn Ihrer Meinung nach andere Unternehmen, vielleicht auch ganz unabhängig von der Branche, von der Dussmann Group lernen?
Ja, ich glaube, von der Dussmann Gruppe kann man einiges lernen. Zum Beispiel, was ja auch für Familienunternehmen auch immer ein Thema ist, wie macht man eigentlich so eine Übergabe eben auch erfolgreich? Das hat ja im Jahr 2007 stattgefunden, hat Peter Dussmann die Geschäftsführung an seine Frau Katharine von Fürstenberg-Dussmann übergeben und einen Vorstand aufgebaut, der eben jetzt professionell gemeinsam eben die Geschäfte führt. Gleichzeitig hat man das Unternehmen auch in eine Stiftung umgewandelt und sich sehr stark, und ich glaube, das ist auch ein Thema, mit der Zukunft beschäftigt. Ich glaube, davon werden wir sicherlich nachher noch mehr hören, wie es eben in puncto Innovation, Digitalisierung etc. weitergeht, Stichwort Dussmann Next Level. Und ich glaube, das ist eben eines der Themen. Man muss sich eben nicht nur mit dem Status quo auseinandersetzen, sondern man muss eben auch Strukturen für die Zukunft schaffen und eben auch eine Vision haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man hier, glaube ich, nachher auch sehr deutlich von Herrn Adelhoch hören wird.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und es heißt ja Entrepreneur des Jahres. Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach jetzt auch vielleicht besonders in Krisenzeiten so einen richtig guten Entrepreneur aus?
Ich glaube, es sind eigentlich drei Dinge, die einen guten Entrepreneur auszeichnet und sozusagen auch die Prüfkriterien gerade in der Krise sind. Ne? Das ist also erstens, erfolgreiche Entrepreneure haben eben eine sehr, sehr starke Vision, und die Vision ist eben auch so stark, dass man eben auch Mitarbeiter, Kunden begeistern kann, auch die Lieferanten. Und das zeigt sich natürlich dann auch gerade in der Krise, dass auch, sagen wir mal, diese Motivation eine große Rolle spielt. Ne? Wir sehen das also bei vielen Unternehmen, die jetzt gerade in der Krise auch darauf achten, dass die Mitarbeiter sozusagen, die oftmals dann jetzt auch in der Vergangenheit zumindest im Homeoffice waren, wie man die eben auch motiviert und eben auch diese Vision weiterentwickelt. Zweitens glaube ich, das ist gerade in der Krise immer wichtig, das langfristige Denken. Also Entrepreneure denken eben in Generationen und nicht in Quartalen. Und ich glaube, das Dritte ist eben auch der Mut, anders zu sein. Ne? Und jemand, der das gut auf den Punkt gebracht hat, ist James Dyson. Der hat mal gesagt, mein Credo ist einfach anders sein, und zwar bei allem. Und ich glaube, das eint viele Entrepreneure.
Ja, ein bisschen anders sein tut uns, glaube ich, allen ganz gut in jedem Fall. Also von daher finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für einen guten Entrepreneur. Und vielleicht nochmal zum Schluss Ihre noch ein bisschen kurze Zusammenfassung davon. Wie und wann kann ich mich denn als Unternehmen für die nächste Runde des Entrepreneur des Jahres bewerben?
Ja, also der aktuelle Wettbewerb läuft jetzt gerade auf Hochtouren, aber man kann sich natürlich bereits auch schon für den kommenden Wettbewerb dann im nächsten Jahr vormerken, und das kann man entweder bei EY und auch über das Manager-Magazin oder auch über unsere Webseite, die da lautet deey.com/EOY. Also wir freuen uns auch unterjährig sozusagen auf Vorschläge für den Entrepreneur, denn das Thema ist ja mittlerweile auch ein globales Thema. Wir machen das ja in rund 60 Ländern, und ich glaube, das ist dann immer wieder interessant zu sehen, welche erfolgreichen Entrepreneure gerade auch Deutschland hervorbringt. Und ja, einen davon hören wir jetzt ja gleich im Talk.
Ja, dann ganz, ganz lieben Dank, Herr Klauner. Sie bleiben uns ja sozusagen noch als Gast erhalten. Und dann kommen wir nun zur Dussmann Group selbst. Seit 2019 ist er Sprecher des Vorstands der Dussmann Group und verantwortet das deutsche Servicegeschäft, den Geschäftsbereich Dussmann Technical Solutions sowie die Bereiche IT, Personal, Kommunikation, Recht und Compliance. Zuvor konnte er bereits als Leiter Corporate Strategy beim Facility Management Unternehmen Bilfinger SE Erfahrungen sammeln. Als studierter Volkjurist startete er allerdings seine Karriere beim Land Hessen, insbesondere bei der Koordinierung der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Adelhoch.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Frau Rolfs. Danke, Herr Klauner, für die freundlichen Worte. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir diesen Award gewonnen haben. Und schönen guten Abend auch in die Runde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute Ja, in der ungewohnten Form kann man ja gar nicht mehr sagen. Wir sind, glaube ich, schon mitten in der digitalisierten Welt angekommen über die letzten Wochen. Also herzlich willkommen und schön, dass alle da sind.
Ja, super. Vielen Dank. Und Sie haben ja für uns jetzt auch ohnehin einen kurzen Impuls zum Unternehmen vorbereitet, bevor wir zwei dann nochmal ins Interviewformat wechseln und ich dann auch noch die Fragen von unseren Gästen mit unterbringen werde. In diesem Sinne würde ich sagen, Bildschirm frei und Ihnen gehört für die nächsten Minuten unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.
Prima, das ist sehr nett. Ja, in der Tat ist die große Herausforderung, ein komplexes, ein breit aufgestelltes Unternehmen in einer kurzen Zeit vorzustellen. Und so wie das bei Unternehmern, die aktiv sind, an der Stelle ist, hat in der Tat Peter Dussmann 1963 ganz klein in München angefangen. Und hat selbst mit einigen Freunden und Bekannten mit dem Fahrrad und dem Putzeimer und dem Besen darauf angefangen, die ersten Kunden anzusteuern. Und daraus ist etwas über die Jahre nicht nur durch ihn geschaffen worden und dann später auch mit durch seine Frau, sondern viele andere Unternehmer im Unternehmen, die diesen Konzern, der es heute ist, an der Stelle aufgebaut haben. Diese Erdung, diese mittelständische Struktur, diese Nähe zum Kunden und am Ende aber auch das People's Business, das es ausmacht. Die 65.000 Mitarbeiter machen uns natürlich stolz, zeigen aber auch das Kapital dieses Unternehmens. Das liegt in der Leistungsfähigkeit meiner Kolleginnen und Kollegen wirklich rund um die Welt. Was macht die Dussmann Group? Ich komme am Ende zu dem, das wahrscheinlich die meisten kennen, die sich mit Dussmann beschäftigt haben, aber das nur ein Kleinteil des Unternehmens ausmacht. Was ein Großteil unseres Geschäfts bedeutet, ist Facility Management. Und Facility Management in der Logik, dass wir Gebäudereinigungen betreiben, dass wir für Sicherheitsdienste zuständig sind, dass wir Catering organisieren, dass wir uns mit Gebäudetechnik beschäftigen. Und das, was historisch in Deutschland begann, ist im Laufe des Anfangs der 70er Jahre in Italien sehr groß geworden, mit heute fast 15.000 Mitarbeitern, ist in Luxemburg groß. Wir sind drittgrößter Arbeitgeber in Luxemburg, was man sich gar nicht so vorstellen kann, und sind mit dem Facility Management Geschäft aber auch in Osteuropa unterwegs, im Mittleren Osten und auch in Far East über die Jahre gewachsen. Es gab auch die ein oder andere Geografie, auch das gehört zum Unternehmertum dazu, wo wir waren und heutzutage nicht mehr sind und das Dussmann-Fähnchen wieder von der Weltkarte in der Kommandozentrale herausgenommen haben. Aber insgesamt ist es eben eine sehr erfolgreiche Geschichte gewesen. Und das ist ein Kern des Unternehmens. Was wir aufgebaut haben als einen wesentlichen Eckpunkt dieser neuen Next-Level-Strategie, mit der wir den Blick wirklich nach vorne gerichtet haben, ist der Bereich Dussmann Technical Solutions, wo wir wirklich aus der gebäudetechnischen Perspektive von der Planung eines komplexen Gebäudes über die Installation bis hin zur nachhaltigen Bewirtschaftung Lösungsangebote an der Stelle betreiben. Und das tun wir nicht nur für ein modernes Bürogebäude, wie das, in dem ich sitze, sondern das tun wir auch für Industriekunden im Bereich der Pharmazie, wirklich für Pharmaceutical Plants. Und im Moment auch sehr stark im Bereich der Datacenter-Infrastruktur, also für die großen Datacenter-Betreiber, wir wirklich bei der zur Verfügungstellung von schlüsselfertigen Lösungen und dann auch dem nachhaltigen Betrieb an der Stelle arbeiten. Eine weitere große Säule, die zu Dussmann gehört, die aber die wenigsten mit Dussmann assoziieren, ist der Seniorenpflegebereich. Der läuft unter dem Brand Cursana, ein deutsches Geschäft, wo wir in insgesamt über 116 Einrichtungen 13.000 Wohnangebote für ältere und pflegebedürftige Menschen in Deutschland anbieten, was ein sehr, sehr spannendes Geschäft ist und man auf den ersten Blick gar nicht so sehr denkt, was hat das jetzt mit Facility Management zu tun. Da gibt es viele Berührungspunkte. Natürlich ist der Betrieb der dortigen Kantinen und Essensangebote und die Reinigung der Häuser eine Schnittmenge, aber auch das Kümmern um einen bestimmten Kunden und das Schaffen von einer Wohlfühlatmosphäre gilt in einer Seniorenpflegeeinrichtung genauso wie in einem top gepflegten Büroraum an der Stelle. Darüber hinaus betreiben wir die Dussmann Kulturkindergärten. Das ist entstanden aus der Idee eines unserer Facility Management Kunden, der gesagt hat, könnt ihr neben der Tatsache, dass ihr unseren Bürokomplex reinigt, auch für die Mitarbeiter und deren Kinder ein Betreuungsangebot am Arbeitsplatz an der Stelle schaffen. Und wir und das Kulturkonzept ist der inhaltliche Aufhänger, aber das Besondere daran ist, dass wir das organisieren mit ausgedehnten Öffnungszeiten. Das heißt, wir fangen morgens um 4.30 Uhr an und sind im Prinzip abends Open-End da, beispielsweise im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz, aber auch für viele große internationale Corporates, die andere Arbeitszeiten haben als 9-to-5, ist das ein sehr spannendes Angebot. Und wir bieten das Ganze dann auch noch bilingual an der Stelle an. Und das ist eine schöne Ergänzung. Und im Übrigen etwas, das Frau Dussmann unheimlich viel Spaß macht, weil sich um Kinder zu kümmern und ein bisschen den kulturellen Approach dort kindgerecht und unternehmensgerecht mit einzubinden, ihr einfach sehr Spaß macht. Und last but not least, ich hatte es gesagt, viele, die in Berlin sind, kennen das Kulturkaufhaus Dussmann auf der Friedrichstraße. Ich bin heute, wie soll ich sagen, eine der ersten Tage auch mal wieder im Büro und nicht im Homeoffice zu Hause in Frankfurt und sitze gerade quasi im 6. Stock in den Büroräumen über dem schönen Kulturkaufhaus und freue mich, dass wir diese wertgeschätzte Nische in unserem Portfolio haben. Nische einfach aus dem Vergleich der Umsatzzahlen. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Kaufhaus, wo wir von Büchern über Noten, über Musik, über DVDs, wir haben wieder eine Vinylabteilung für alle Fans aufgemacht, hier bei uns im Haus. Also wir wirklich rund um die Kultur ein Medienkaufhaus alles anbieten. Es gibt auch einen Online-Shop. Wir sind da an der Stelle sehr modern. Aber für die Menschen, die Spaß daran haben, wirklich auch greifbar Kultur anzufassen, ist das etwas, was wunderbar funktioniert. Und sagen Sie es nicht weiter, man kann damit auch in Zeiten von Amazon noch Geld verdienen, was ja auch nicht völlig uninteressant ist, als Unternehmer das zu tun. Und es ist für uns einfach etwas Schönes, weil wir ein bisschen damit die offenen Türen nicht nur in die Stadt Berlin machen, sondern auch bei vielen deutschlandweiten Gästen oder auch internationalen Touristen wir ein bisschen den, wie soll ich sagen, den Bezug zu den Menschen herstellen und uns als Familienunternehmen, auch wenn wir große Zahlen und große Mitarbeiterzahlen und eine große Internationalität vorzuweisen haben, einfach froh sind, ein bisschen das Tor zur Stadt und zu den Menschen offen zu haben und im direkten Dialog dazu bleiben können. Das ist in a nutshell die Dussmann Group und in der Tat, ich bin seit 3 Jahren im Vorstand an Bord, habe mich zu Beginn schon um die Themen ein bisschen in den Querschnittsfunktionen gekümmert und auch die Strategie eben ganz wesentlich mit vorangetrieben. Und es ist ein spannendes Unternehmen. Es bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben auch mit den ganz normalen, wie soll ich sagen, realen und unangenehmen Herausforderungen des Arbeitsalltags zu kämpfen. Da will ich Ihnen kein geschöntes Bild dieses Unternehmens versprechen. Wenn wir auf die aktuellen Herausforderungen nachher sicherlich in den Fragen zu sprechen kommen, werde ich da auch mal ehrlich, wie soll ich sagen, berichten, was zu dem ansonsten spannenden Teil auch wirklich an harter Kernarbeit hinter den Kulissen gehört. Das ist die Dussmann Group, das bin ich und ich freue mich auf den Dialog.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke, an die ich natürlich direkt anknüpfen möchte. Sie hatten es ja schon sozusagen, Sie haben ja eine sehr gute Vorlage gegeben mit auch aktuelle Herausforderungen und ich glaube, man kommt zumindest im Moment nicht um das Thema Corona herum, weil es einfach nach wie vor eine wahnsinnig bedeutende Rolle in unserem Privat-, aber auch in unserem beruflichen Leben spielt. Und die Dussmann Group, habe ich gelesen, gehört ja auch zur sogenannten systemrelevanten Infrastruktur mit ihren Dienstleistungen und trägt somit auch in vielfältiger Weise zur Bewältigung der Krise bei. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, warum Sie systemrelevant sind und wie Sie als Unternehmen im Moment durch die Krise kommen und vor welchen Herausforderungen Sie da stehen.
Danke, ja, in der Tat, wie soll es anders sein, sind auch wir mittendrin in dem, was im Moment auf der Welt passiert und sind in unterschiedlichsten Funktionen davon betroffen und helfen aber auch auf der anderen Seite an vorderster Linie durch diese Krise zu kommen. Die Systemrelevanz ist ja ein im Moment häufig und auch in der Politik gebrauchter Begriff, gegen den ich nichts habe, aber wo ich ein bisschen in diesen Tagen auch immer darauf hinweise, da hätte man auch vorher darauf kommen können, dass es wichtige Dienstleistungen gibt, die, bevor man sie systemrelevant nennt, irgendwie bei den Menschen ein bisschen mehr wertgeschätzt werden. Also die Diskussion über die Kassiererinnen und Kassierer in den Supermärkten, die uns, wie soll ich sagen, in der Zeit, als alles zu war, irgendwie lebendig und über Wasser gehalten haben, die haben wir auch erst dann bemerkt, als es mal irgendwie eng wurde. Und ein bisschen ging es uns häufig so mit unseren Pflegekräften im Bereich der Seniorenpflege, die natürlich schon immer mit besonderen Hygienekonzepten aufgepasst haben, dass sich die normale Grippewelle nicht in den Altenpflegeeinrichtungen ausbreitet, weil die eben auch schon tödlich war, nicht so bedrohlich, wie das im Moment ist. Aber wir natürlich auch vorher in diesem Sinne systemrelevant waren, als dass wir eine wichtige Funktion hatten, für die alten Menschen da zu sein, ihnen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, aber auch Hygienestandards und Qualitätsstandards einzuhalten. Dafür ist Kursana bekannt, das können die Wettbewerber von uns an der Stelle aber auch. Also Systemrelevanz sicherlich im Seniorenpflegebereich, aber auch im klassischen Facility Management Bereich, wo an der Reinigungskraft der ein oder andere früher ja auch eher wort- und grußlos vorbeigegangen ist und im Moment eben merkt, okay, wenn auch die nicht da sind und das Gebäude nicht nur normal sauber halten, sondern in diesen Zeiten eben auch mit einem besonderen Approach versuchen, die Krankheitsübertragung zu verhindern, merkt man das im Besonderen. Vielleicht an zwei, drei ganz kurzen Beispielen, wenn wir schon nicht persönlich zusammensitzen oder keine Bilder oder Videos an der Stelle sehen. Ich hatte gesagt, wir sind sehr, sehr, sehr engagiert und sehr, sehr groß in Italien. Unter anderem sind wir einer der großen Reinigungsunternehmen und Catering-Unternehmen in Schulen. So, die Schulen in Italien sind geschlossen, das heißt, da spüren wir die Krise und können auch nicht wirklich zur Problemlösung beitragen. Wir sind aber auch ein sehr großes Reinigungsunternehmen im Krankenhausbereich und unter anderem ist das Krankenhaus in Bergamo, also wirklich im europäischen Epizentrum der Pandemie, seit mehreren Jahrzehnten unser Kunde. Das heißt, wir waren eben von Anfang an wirklich im Reinigungsbereich dieses Krankenhauses unter Volllast mit dabei. Und na klar braucht man Ärzte und na klar braucht man Pfleger im Krankenhaus, aber sie brauchen eben auch die Reinigungskräfte, die den OP angemessen reinigen, aber auch die Krankenzimmer und die Infrastruktur, die dazugehört. In dem dann aufgebauten Feldlazarett haben wir beispielsweise auch spontan die Essensversorgung hochgezogen. Und auf den Fähren in Venedig sind wir das Reinigungsunternehmen. Das lief sogar bei uns durch die Tagesthemen, wo am Anfang die Desinfektionsteams auf den Vaporetti unterwegs waren. Und wenn man genauer hingeguckt hat, hat man auch die Dussmann-Logos auf den roten Overalls an der Stelle gesehen. Also das ist ein bisschen unsere Beteiligung auch im Bereich von Infrastruktur, Reinigung von Flughäfen. Wir reinigen die italienische Hochgeschwindigkeitsflotte im Onboard-Cleaning, ein sehr komplexer Auftrag durch das ganze Land. Und da sind wir eben, wie soll ich sagen, ohne dass es arrogant klingen soll, systemrelevant in dem Sinne, dass man, wenn wir die Dienstleistungen nicht ausführen würden, eben merken würde, dass relativ schnell das öffentliche Leben, so wie wir es kennen, nicht funktioniert.
Können Sie vielleicht noch mal eine grobe wirtschaftliche Einschätzung geben, wie Sie durch die Krise gekommen sind und welche Geschäftsbereiche es vielleicht auch besonders hart getroffen hat? Oder sind Sie mit allen Geschäftsbereichen sozusagen, sind Sie gut durch die Krise gekommen?
Nein, wir haben ganz erhebliche Auswirkungen gehabt und ist ja auch ein sehr breiter Teilnehmerkreis, der heute Abend mit dabei ist. Und so bunt ist auch unsere Kundenstruktur zusammengesetzt. Und jetzt mal ganz hart gesagt, da wo bei einem Kunden bei uns der Shutdown zugeschlagen hat, hingen wir als Dienstleister des Sekundärprozesses des Kunden logischerweise mit dran. Und die Schulen waren das Beispiel, die sind komplett zu, da fehlt uns Umsatz. Wir haben über die harten Monate im März und im April sehr viel mit den Elementen der Kurzarbeit arbeiten müssen, weil wir knock on wood, bisher alle Arbeitsplätze erhalten haben und das eigentlich auch durch die gesamte Krise an der Stelle tun wollen. Hängt ein bisschen davon ab, was wirklich das langfristige Nachkrisenniveau der Wirtschaft im Vergleich zu vor der Krise an der Stelle sein wird. Aber wir versuchen es eben, die Menschen bei uns an Bord zu halten. Insbesondere im Catering-Bereich ist das auch nicht nur unter Umsatzgesichtspunkten, sondern auch unter Ergebnisgesichtspunkten eine Herausforderung gewesen. Dort, wo eine Kantine geschlossen war, konnte man auch mit Essen abbestellen und Mitarbeiter mit Kurzarbeit arbeiten, durch die kritischen Wochen kommen. Aber dort, wo Standorte offen waren und jetzt mit einer reduzierten Tischgastzahl bei weniger Kartoffeln, die wir bestellt haben und Gemüse, also dann kostet das noch vergleichsweise mehr. Und die Küchenmannschaft musste, wenn wir in Qualität arbeiten wollen, trotzdem in voller Mann- und Frau-Stärke dabei sein. Und gereinigt haben wir auch noch dreimal mehr und haben noch sehr, sehr pfiffige Konzepte umgesetzt, dass wir eine Eingangs- und eine Ausgangsregelung haben, dass wir die Meterabstände bei den Tischen haben. Wir haben, als das Wetter schön wurde, schon im April Außengastronomie für unsere Kunden einfach mal so aufgebaut. Das heißt, wir haben da auch wirklich Geld reingesteckt, um unsere Kunden zufrieden zu machen. Das heißt, aus der Mischung aus nichts mehr verdienen, trotzdem die Kosten zu haben und noch unsere Kunden nicht im Stich zu lassen, sind das eben auch ertragsseitig blöde Monate gewesen, die sicherlich am Jahresende zu einem bescheidenen Unternehmensergebnis an der Stelle beiführen. Da sagen wir jetzt aber, wenn es nur das ist, wie es uns trifft und wir unseren Kunden helfen können, möglichst schnell wieder in den Restart zu kommen, dann ist es in unserem Sinne eine gute Investition in die Zukunft dieses Unternehmens.
Okay. Ja, sehr spannend und finde ich eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive heraus zu dem Thema. Sie haben ja auch im Unternehmen eine Dussmann Taskforce wegen Corona gegründet. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, welche Sofortmaßnahmen Sie mithilfe der Taskforce umgesetzt haben und was davon, das war auch eine Frage von unseren Zuschauern, danach definitiv bei Dussmann anders bleibt.
Ja, das ist eine unheimlich spannende Frage, weil natürlich jede Krise, so blöd sie ist, und das sage ich ehrlich gemeint, weil natürlich auch bei uns viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der schlechten wirtschaftlichen Situation unmittelbar mit betroffen sind, auch Chancen hat. Wie soll ich sagen, bestimmte Dinge, wo man sich besonders anstrengt und besonders zusammenrückt und auf Kreativität angewiesen ist, mit in die Zukunft nehmen zu können. Und ja, wir haben sehr, sehr früh eine Taskforce eingerichtet. Sie alle kennen die Entwicklung des Virus. Italien war von Anfang an dabei. Das heißt, da sind wir vergleichsweise unvorbereitet und unerfahren, wie alle anderen auch, mit der Frage, was ist das Virus? Wie lange bleibt das? Gibt es einen Impfstoff, ja oder nein? Wie müssen wir uns eigentlich verhalten? Helfen Masken, ja oder nein? Also wir haben uns sehr früh aus der italienischen Perspektive mit diesen Fragen beschäftigt. Und als wir gesehen haben, dass sich die Welle entwickelt, haben wir gesagt, das ist doch völliger Quatsch, wenn sich unsere Kollegen in Österreich und in Deutschland wieder von null an damit zu beschäftigen. Das heißt, wir haben bei einer ansonsten sehr gelebten Dezentralität im Unternehmen, Kundennähe, unterschiedliche Märkte, gesagt, die Taskforce muss sein im Sinne von eines Best Practice Sharings, von Konzepten, wie wir damit umgehen, Hygieneempfehlungen. Wir haben sehr schnell Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international beschafft und auch verteilt. Wir hätten unsere Arbeit gar nicht machen können, wenn wir das Schutzmaskenthema oder auch das Schutzkittelthema oder das Desinfektionsmittelthema bei uns nicht von Anfang an kreativ und gemeinsam hätten lösen können und auch unseren Kunden diese Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Und diese Schlagkraft für den Fall einer Veränderung der Rahmenbedingungen voneinander zu lernen, ist, glaube ich, etwas, was wir kulturell, aber auch von den Gremien, in denen wir das gemacht haben, nicht einfach aufgeben, sondern nicht mehr in der Regelmäßigkeit machen wie früher, sondern das tun und eben die Konzepte, wie man einem Kunden helfen kann, bei einem solchen Thema schnell wieder in den Restart zu kommen, aber auch so, dass die Kunden oder dass die Nutzerinnen und Nutzer von dem, was wir reinigen und was wir instand halten, auch mit gutem Gewissen wieder zur Arbeit gehen. Ein ganz kurzes Beispiel dazu. In Deutschland, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, fing das ja im Februar mit den ersten Infektionen bei einem Automobilzulieferer im Süden der Republik an. Das ist ein langjähriger Reinigungskunde von uns. Das heißt, nachdem wir in Italien relativ früh dabei waren, hat es uns auch in Deutschland relativ früh erwischt. Aber wir haben das an der Stelle eben auch sofort als Herausforderung genommen und haben dem Kunden gesagt, du, wir haben ein bisschen Erfahrung aus Italien, ja, und mit dem, was wir sofort international zusammengeholt haben an staatlich geprüften Desinfektoren aus Deutschland. Wir haben aber auch unsere Reinigungsexperten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sofort virtuell dazugeholt, eben ein Konzept zu entwickeln, sodass wir sehr schnell und belastbar den gesamten Standort wieder für die Nutzung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gemacht haben und der dortige CEO eben auch total happy war, weil er seinen Leuten sagen konnte, ihr könnt mit gutem Gewissen wieder zurück zur Arbeit kommen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist.
Ich würde dann gerne so ein bisschen sozusagen weg vom Krisenmodus hin eher zur übergeordneten Strategie. Sie haben es ja auch schon eingangs erwähnt in Ihren Impuls, dass Sie das Zukunftsprogramm Dussmann Next Level im Unternehmen gestartet haben. Meines Wissens nach basiert die Strategie auf 4 Kernelementen. Die sind das Kerngeschäft optimieren, Wachstum durch Zukäufe, Einsatz neuer Technologien und Employer Branding, also Dussmann als Arbeitgeber der Wahl etablieren. Wie konsequent setzen Sie die einzelnen Punkte um und bei welchen Punkten haben Sie noch Nachholbedarf?
Das Kerngeschäft optimieren ist ein Bereich, der aus unserer Sicht jetzt nicht abgeschlossen ist, weil das geht in einer Continuous Improvement Logik eigentlich immer weiter. Aber da haben wir mal so die ersten wesentlichen Haken an der Stelle gesetzt. Und wir wollen insbesondere im Bereich von Dussmann Technical Solutions weiter wachsen und unser Serviceangebot wirklich rund um die technischen Gewerke in Gebäuden weiter ausbauen und uns dort auch im Bereich des Prozess-Know-hows, des Automatisierungs-Know-hows von Industrieanlagen an der Stelle weiterentwickeln. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten auch Akquisitionen an der Stelle vorweisen können. Das Thema neue Technologien ist etwas, was uns sehr, sehr stark umtreibt, wo wir viele Ideen haben, auch erste Pilotversuche haben mit dem Einsatz von modernen Technologien, sei es Drohnen, sei es Roboter. Dann brauchen wir eine Logik unter dem Stichwort IoT, das alles zusammenzufassen und die Daten, die wir dadurch gewinnen, zu nutzen. Da haben wir aber noch viel zu tun. Damit haben wir sehr, sehr erfolgreich begonnen. Aber bis daraus wirklich mehr als nur die ersten 5 oder 6 neuen Services oder Angebote für unsere Kunden wird, ist da noch ziemlich viel Arbeit vor uns. Und was auch ein ganz wesentliches Thema ist, wo noch viel zu tun ist, ist bei der Frage Employer of Choice, wo wir natürlich bei uns die Herausforderung haben, Menschen im Niedriglohnbereich für diese Tätigkeiten zu finden. Das ist in Deutschland nicht einfach. In anderen Arbeitsmärkten geht das leichter. Aber insbesondere im Bereich von Fachkräften, das gilt auch für die Seniorenpflege, eben eine Herausforderung haben, dass nicht genug gut ausgebildete Menschen zur Verfügung stehen. Und da müssen wir insbesondere, und das machen wir sehr, sehr intensiv gemeinsam auch mit unseren Wettbewerbern, auch am Image der Branche arbeiten. Die Reinigungsbranche hat immer noch ein bisschen ein Schmuddel-Image und ist nicht so sehr dafür bekannt, was wir eigentlich wirklich sind, nämlich ein Qualitätsdienst, Leister, der am Ende, wie soll ich sagen, den Kubikmeter glücklichen Büroraum für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen, das mit einer nachhaltigen Ausrichtung, das wissen noch nicht alle und da arbeiten wir dann auf Verbandsseite mit der GEFMA, mit dem Deutschen Facility Management Verband, bei den Möglichmachern auch wirklich Schulter an Schulter mit unseren Wettbewerbern.
Ehrlicherweise zu den einzelnen Punkten haben wir auch relativ viele Fragen bekommen und ich würde da gerne auch mal sozusagen auf 2, 3 Sachen noch, würde ich Ihnen gerne noch sozusagen detaillierter eine Frage stellen. Und zwar einmal beim Thema Wachstum durch Zukäufe kam auch die Frage aus dem Publikum, in welchen Bereichen streben Sie Kooperationen, Allianzen und Joint Ventures an? Können Sie da schon ein bisschen mehr sagen?
Ja, kann ich machen. Wir haben die klare Auffassung, dass soll ich sagen, wir ein sehr, sehr gutes Unternehmen im Bereich des Facility Managements und der Seniorenpflege sind, aber dass wir nicht die Experten sein müssen bei der Frage, wie ich eine Datenbank organisiere und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz im Prinzip mein IoT-Backoffice an der Stelle organisiere. Das heißt, bei der Frage, wie ich ein Konzept und am Ende auch eine Softwarelösung und die notwendigen Hardwarelösungen umsetze, um die vielen Daten, die wir haben, nehmen Sie die Smartphones unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen Sie die Sensorik, die in einer Reinigungsmaschine ist, und das ist mittlerweile auch der Akkustaubsauger, der eine SIM-Karte drin hat und Daten sendet, nehmen Sie die Wetterdaten, die wir auswerten, die Bewegungsmelder in Räumen, CO2-Melder in Räumen. All das, was an Input an der Stelle geliefert wird, Sensorik von Produktionsanlagen, die wir auslesen, wollen wir in Zukunft noch stärker für die Empfehlung des richtigen Serviceangebots für unsere Kunden nutzen. Also das Stichwort Predictive und Preventive Maintenance ist etwas, was eben eine sehr starke Rolle bei uns spielt. Und da interessieren uns insbesondere Kooperationen, ob das dann ein Joint Venture oder eine Akquisition ist, da sind wir relativ offen, aber wir wollen uns dort starke Partner mit dazu holen und unsere Kräfte bündeln, weil auch da gilt, wenn wir dann einmal etwas marktreif haben, entwickelt sich die Technik um uns herum so schnell weiter und da können wir nicht in all diesen Bereichen auch die Experten sein, sondern das wollen wir interaktiv und in einem Kooperationsansatz an der Stelle tun.
Da haben Sie auch schon sozusagen, das war wieder eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage, die Sie ja in Ansätzen sozusagen schon auch angedeutet haben, weil mehrere Fragen auch zum Thema kamen. Wo sehen Sie die aktuellen Digitalisierungs- und technologischen Trends für den Bereich Facility Management?
Also ich glaube, das Thema Robotik ist etwas, was uns sehr intensiv beschäftigen wird. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Angst davor haben, dass irgendwann das, was die Menschen machen, durch eine Maschine ersetzt wird. Das ist ausdrücklich nicht unsere Auffassung. Philipp Konrads, der bei mir hier das deutsche Facility Management Geschäft verantwortet und mein Sparringspartner bei dieser Diskussion hausintern ist, geht da total mutig ran und sagt, lass es uns doch einfach mal ausprobieren. Und so haben wir mit verschiedenen Roboterherstellern im Bereich der Reinigung, im Bereich der Sicherheitsdienste, auch im Bereich des Caterings einfach Dinge ausprobiert, machen das nicht nur in Deutschland, sondern teilen uns das ein bisschen auf der Welt auf, wo wir welche Dinge machen. Und wir stellen immer häufiger fest, dass der Mehrwert durch die richtige Kombination von Mensch und Maschine geschaffen wird. Auch da wieder ein ganz kurzes praktisches Beispiel. Es gibt heutzutage die klassischen Aufsitzreinigungsmaschinen, also wo man sich draufsetzt und wie mit so einer großen Kehrmaschine durch die Gegend fährt. Bei vielen Kunden die Herausforderung, dass das große Flächen sind, die gereinigt werden müssen und eigentlich stehen dafür nur nachts 3 Stunden zur Verfügung, wenn da nicht gearbeitet wird. Und jetzt ist es in Deutschland bei dem Arbeitsmarkt unheimlich schwierig, überhaupt Arbeitskräfte zu finden, die bereit sind, nachts zwischen 2 und 5 Uhr auf diesem super spannenden Job auf so einer Maschine immer die gleichen Bahnen durch eine riesige Lagerhalle im Logistikbereich an der Stelle zu fahren. Sodass wir gesagt haben, komm, wir automatisieren im Roboter-Sinne die Reinigungsmaschine von der Docking Station über die Standardbefüllung, über die Ladung. Aber natürlich muss dieser Maschine jetzt am Anfang einmal jemand beibringen, wie ihre Reise aussieht und wie das in diesem Objekt ist. Das heißt, es gibt die neue Berufsfunktion bei uns, dieses Robotic Managers, der mal als erstes mit einem Tablet das Mapping für den Reinigungsroboter macht. Der macht dann die technische Wartung von dem Reinigungsroboter. Und auf einmal ist das ein Job, an dem die Beteiligten wieder unheimlich Spaß haben. Und natürlich habe ich nachts ein Reinigungsteam bei dem Kunden, sodass, wenn der Roboter stehen bleibt oder eine Fehlermeldung hat oder die Kontrollfunktion auf diesem Wege sichergestellt ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie diese Einbindung in bestimmte Prozesse in Zukunft stattfinden wird, wo ich heute ja irgendwo einen Mangel an Ressourcen habe und mir dabei die Robotik das Leben erleichtert. Und wenn ich dann noch die Roboter zu einem Preis kaufen kann, wenn die Ladetechnik zu einem Preis verfügbar ist, sodass ich in eine Serienproduktion gehen kann und daraus ein Business Case wird, dann fängt die Geschichte an, eben wirklich für beide Seiten spannend zu werden.
Sehr interessant auf jeden Fall. Also ich habe mir das gerade versucht, so bildlich vorzustellen. Von daher, das finde ich sehr spannend. Und was auch ganz gut zu dem Thema passt, ist eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit oder wo setzen Sie da Akzente und wie fördern Sie Innovation im Unternehmen?
Nachhaltigkeit ist diesem Unternehmen ein extrem wichtiges Element. Und das Schöne ist eben, dass wir als Familienunternehmen auch den dafür erforderlichen Investitionshorizont an der Stelle haben. Wenn Sie börsennotiert sind oder einen Private Equity Eigentümer haben, mag auch Vorteile haben, sind sie aber vergleichsweise kurzfristig ausgerichtet. Das heißt, wir kennen das aus dem, was wir machen, schon von unserem eigenen Unternehmen, dass man manchmal Dinge mit einer etwas längeren Perspektive angucken kann und dann weitere Vorteile generieren kann. Für uns heißt das aber, dass natürlich im Sinne von Umweltschutz, von Qualitätsstandards, von der Frage, wie wir mit unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgehen als Arbeitgeber, das Thema Compliance, ganz, ganz wesentliche Elemente an der Stelle sind und wir eben Kunden, die ja, die auch Interesse an Nachhaltigkeit haben, an dieser Stelle wirklich ein Rundumpaket anbieten können und das auch wirklich sehr glaubwürdig an der Stelle tun können.
Dann fand ich sehr, sehr spannend, gerade mit Blick auf Ihre Strategie, dass Sie ja auch eine neue Unternehmenskennzahl etabliert haben, an der Sie den Unternehmenserfolg messen wollen. Und das ist die Kennzahl Mitarbeiterzufriedenheit. Mich würde interessieren, warum haben Sie die Kennzahl aufgenommen bei Next Level? Und wie hat die sich seit Entscheidung, ich meine, Sie haben das Programm 2018 initiiert, seitdem verändert?
Ja, in der Tat. Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass das, was seit Corona los ist, ein bisschen eine saubere und analytische Bewertung und Betrachtung durcheinander gebracht hat. Weil jetzt mal fairerweise wir uns entschieden haben, in den letzten Wochen jetzt keine Befragung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem 5- oder 6-seitigen Fragebogen zu machen, den wir vorher an der Stelle gemacht haben, sodass man auch wirklich eine Entwicklung machen kann. Das hätte die Ergebnisse verzerrt und wir haben das sehr, sehr einvernehmlich auch mit der Arbeitnehmerseite besprochen. Die Leute hätten uns auch für verrückt erklärt, wenn wir in Zeiten wie diesen mit so etwas auf sie zugekommen sind, weil die einfach ganz andere Sorgen hatten und auch einfach genug um die Ohren an der Stelle hatten. Aber die Idee zu sagen, diese 65.000 Mitarbeiter sind eigentlich unser Kapital und das ist ein bisschen die Philosophie dieses Unternehmens und auch vom Unternehmensgründer Peter Dussmann gewesen, zu sagen, wir versuchen wenig mit Subunternehmern zu machen, weil ich am Ende dort die Qualität nicht garantieren kann, sondern wir versuchen das mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Und das kann ich nur tun, wenn ich die Mitarbeiter im Unternehmen oder für das Unternehmen gewinne, aber auch dann, wenn ich sie halte. Wenn ich ein Dienstleister bin, der die Belegschaft einmal im Kalenderjahr komplett auswechselt, kann ich beim Kunden schlecht, wenn ich mit Qualität und Nachhaltigkeit punkten will, eine gute Dienstleistung anbieten. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen dort ehrlich mit uns und ehrlich mit unseren Führungskräften sein und müssen deswegen wirklich bis ganz nach unten in die Operative diese Zufriedenheit an der Stelle feststellen, weil ganz ehrlich, ein Teil unseres Erfolgs ist auch das Management von Leuten. Das heißt, wie in der Führungskette nach unten geführt und umgesetzt wird, ist ganz wesentlich entscheidend dafür, bleiben die Leute bei uns, gewinnen wir sogar im Umfeld der Beteiligten noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist der Kunde am Ende persönlich damit zufrieden. Und das ist auch nicht immer frei von Herausforderungen, weil da gibt es natürlich viele persönliche Themen, die mit dabei sind. Da gibt es Unschärfen dabei, sowas kriegen sie nicht hart und analytisch. Aber allein die Diskussion darüber, das sehr einvernehmlich auch mit unserer Arbeitnehmervertretung zu machen. Herr Kuckler, der Konzernbetriebsvorsitzender ist und Frau Wittig, die den deutschen GbR an der Stelle leitet, sind da von Anfang an total dabei gewesen. Und das ist in einer Branche, wo manchmal ja auch ein rauer Ton einfach herrscht und dazugehört, glaube ich, ganz wichtig, dass nicht nur wie soll ich sagen, als eine harte Kennzahl zu nehmen, sondern auch ein bisschen als Führungsinstrument und als eine Kulturfrage mit hineinzunehmen. Das heißt, da war nicht meine Erwartung, dass wir da innerhalb von 12 Monaten uns bei bestimmten Werten gleich verbessern, sondern die Awareness bei unseren Führungskräften nach unten und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Dialog einzutreten, ist das, worum es mir eben am Anfang ging.
Ich würde gerne so ein bisschen mit Blick auf die Uhr auf jeden Fall noch Ihnen gerne 1, 2 Fragen zu Ihnen persönlich, aber auch zu Ihrer Rolle im Unternehmen stellen und dann noch so ein bisschen selektiert ein paar Fragen, die wir von den Zuschauern bekommen haben. Und Sie hatten es ja auch schon mehrfach erwähnt, der Geist des Gründers Peter Dussmann weht noch an verschiedenen Stellen durchs Unternehmen. Mich interessiert vor allem, wo setzen Sie neue Impulse und welche?
Der Geist des Gründers, ja, weht in der Tat durchs Unternehmen. Das heißt, die Unternehmer im Unternehmen zu motivieren, mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Konzepten mit dabei zu sein, ist, glaube ich, nach wie vor wichtig und richtig. Und das ist auch ein bisschen meine Philosophie, die ich versuche, in diesem Unternehmen, in meiner Führungsverantwortung mit zu moderieren, dass dieses Voneinanderlernen, dass dieser Erfahrungsaustausch eben etwas ist, was unheimlich wichtig ist, weil bei der Breite des Leistungsportfolios, aber am Ende auch bei den unterschiedlichen Geografien und Kulturen, in denen wir sind, können wir unheimlich viel voneinander lernen. Und das ist eben das, was wir tun wollen und was ein bisschen auch mit zu meinem Plan an der Stelle gehört, ja, die Stärke und die Schlagkraft auch der Gruppe nutzbar zu machen und dabei die Führungskräfte und deren Know-how und Lebenserfahrung an der Stelle mitzunehmen. Also, dass das Team im Vordergrund steht, ist glaube ich, ganz wesentlich für den Erfolg auch in den nächsten 10 Jahren. Die Mischung aus alt und jung, die erfahrenen Leute, die seit 20, 30 Jahren mit dabei sind und die jungen Leute, die konstruktiv Dinge in Frage stellen und neue Ideen mitbringen, diese Mischung macht es aus und das ist Führungsaufgabe, das zu ermöglichen und klar und zielgerichtet nach vorne zu bringen und dann auch zu entscheiden, was bleibt, weil es wir es schon immer gemacht haben und weil es nach wie vor gut und richtig ist und auch klar zu entscheiden, was sich verändert, klar zu entscheiden, was an neuen Dingen dazukommt und auch ganz klar zu entscheiden, womit wir uns nicht beschäftigen.
Mhm. Bei sogenannten Fuck-Up-Nights sprechen Unternehmer ja über ihr Scheitern. Okay. Was war bisher Ihr größter Misserfolg und wie können unsere Zuschauer davon lernen?
Okay, die Fuck-Up-Nights sind sehr persönlich. Ich habe ein sehr aktuelles Beispiel, was wir gerade letzte Woche, das war am Wochenende, bei einem Abendessen diskutiert haben. Ich bin mal kommunalpolitisch aktiv gewesen. Ich bin im schönen Heusenstamm, 18.000 Einwohner im Speckgürtel von Frankfurt groß geworden und da zur Schule gegangen. Und da gab es keine S-Bahn und keine Basketballkörbe und kein kommunales Kino. Ich bin alt, schon eine ganze Weile her und habe mich irgendwann mal dann ein bisschen mehr eingebracht. Und dann bin ich ins Stadtparlament gewählt worden. Und dann war irgendwann in der, man darf die Partei ja nennen, CDU und FDP war damals in der Mehrheit und CDU passte auch so ein bisschen an der Stelle zu mir mit dem Anspruch, dann aber bitte frischen Wind an der Stelle reinzubringen. Und wir hatten fraktionsintern die Fragestellung, da war ein altes Landgut, ein alter Bauernhof, der da stand und der war denkmalgeschützt und der drohte zu verfallen und die Stadt hatte die Frage, was macht man damit? Und da gab es quasi zwei Meinungsfronten. Die eine Meinungsfront hat gesagt, wir machen daraus einen Golfplatz, weil der Golfplatz refinanziert die Erhaltung und den Denkmalschutz und den öffnen wir für die Bürgerinnen und Bürger und dann haben wir da noch ein schönes Café dabei und betreiben ein bisschen Wertschätzung und das passt so ganz gut in den Speckgürtel von Frankfurt rein. Und die andere Front in Anführungsstrichen hat gesagt, nö, wir machen daraus ein ökologisch betriebenes Hofgut. Und ich habe, weiß ich nicht, ob 17 oder 18, wie alt ich da war, relativ schnell gesagt, also diese Argumente von dem Golfplatz, die überzeugen mich und so ein ökologisch betriebenes Hofgut, das auch noch Geld verbrennt im städtischen Haushalt, ist doch nun wirklich nicht hoheitliche Aufgabe einer Kommune, das an der Stelle zu machen. Der Golfplatz auch nicht, aber mit dem Golfplatz hätte ich wieder meine Schwimmbadsanierung und den Ausbau der Kindertagesstätte finanziert. Also ja, ich hatte, spiele bis heute kein Golf, also bin unverdächtig, aber ich hatte auch gute Absichten. Das ist heute ein ökologisches Hofgut. Das heißt, bei uns in der Fraktion haben sich die Bauernhoffreunde durchgesetzt und nicht ich. Nicht erst 25 Jahre später, schon eigentlich ein Jahr oder zwei Jahre später, habe ich gesagt, das ist verdammt nochmal einfach die richtige Entscheidung. Und vielleicht schaffe ich es ja auch, ein ökologisches Hofgut so zu betreiben, dass es keine Verlustgesellschaft ist. Und ich mich dann irgendwann relativ schnell gemerkt habe, okay, erstens, ich habe verloren. Zweitens, jetzt arbeite ich bei dem mit, was die Mehrheit im Sinne der Demokratie entschieden hat und volle Pulle gesagt hat, okay, wenn wir das dann machen, dann machen wir es aber bitte richtig und bauen da auch einen kleinen Schlachtraum rein, ja, weil ich am Ende nicht nur gesunde Rinder auf eine gesunde Weide stellen muss, sondern dann muss ich auch dort schlachten. Und alle Mitglieder der Unterstützerfraktion habe ich von Anfang an gesagt, zur Einweihung dieses Schlachtraums müsst ihr auch persönlich dorthin und müsst einmal sehen, was wir da wirklich hingestellt haben. Und wenn wir die öffentliche Diskussion von diesen Tagen verfolgen, ist die Frage, wie wir uns ernähren, wie Nachhaltigkeit, wie Umgang, ich will nicht sagen mit der Schöpfung, aber mit unseren Ressourcen ausgeht, glaube ich, etwas, wo wir uns alle gemeinsam mehr dafür einsetzen können. Also im Nachhinein, erstmal habe ich, soll ich sagen, krachend verloren und habe aber daraus gelernt, dass es manchmal gar nicht schlecht hat, weil man auch auf der falschen Seite liegen kann. Und wenn man dann so ehrlich ist und das eingesteht und jeder, der mich heute fragen würde, pass auf, wer einen Golfplatz bauen will, soll einen Golfplatz bauen. Aber wenn ihr irgendwie etwas damit zu tun habt, dann guckt, dass ihr ein ökologisch betriebenes Hofgut realisiert.
Sehr schön, vielen Dank. Ich habe jetzt zum Schluss, ich würde gerne noch zumindest eine Frage aus dem Publikum stellen, weil die auch mehrere in unterschiedlicher Ausführung sozusagen bei mir gelandet ist. Und zwar geht es darum, was Sie glauben, wie die Krise auch die Reinigungs- und Hygienestandards, sprich die Reinigungsbranche, nachhaltig verändern wird?
Na, das diskutieren wir im Moment sehr, sehr intensiv. Und das ist schwer, da eine Prognose. Also ich hoffe, dass die Wertschätzung für die Menschen, mein Stichwort Kassiererinnen, Kassierer, Reinigungskraft, dass die auch nach der Krise bleibt und anhält und dass wir das mitnehmen. Das ist ganz wesentlich. Und die eigentliche Antwort auf die Frage hängt davon ab, sind Kunden bereit, für höhere Qualitätsstandards zu bezahlen? Und das ist eine Diskussion, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern auf der ganzen Welt. Wir als Dussmann-Gruppe sind über unsere kompletten Geschäftsaktivitäten jeweils in der Lage, mit einem Qualitätsanspruch eine Dienstleistung zu bringen und das auch noch compliant. Wenn ich nicht sagen will, dass es andere Unternehmen nicht tun, aber da gibt es ja manchmal gerade international auch Graubereiche, also gar nicht bei den anderen deutschen oder internationalen Unternehmen, sondern bei dem, was sich lokal an der Stelle tut, mag alles auch noch legal sein. Ich will da niemanden irgendeiner falschen Verdächtigung aussetzen. Aber der Kunde muss bereit sein zu sagen, es macht für mich Sinn, in Qualität und in Compliance zu investieren. Und wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, dass wir auf 5 oder auf 10 Jahre betrachtet auch betriebswirtschaftlich besser unterwegs sind mit höheren Hygienestandards, diese Investitionen in Kauf zu nehmen, einmal mehr reinigen, einmal mehr auf einen qualitativ hochwertigen Gebäudebau und Betrieb zu achten, dann doch billiger ist, als mal über 8 Wochen lang oder 10 Wochen lang die komplette Wirtschaft eines Landes in den Lockdown zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Darauf müssen sich Unternehmen, darauf muss sich Politik und Regierung, aber eine Gesellschaft einigen, dass wir das tun wollen. Und nur wenn man das gemeinsam macht, ist das am Ende durchhaltbar. Und dass das, ich glaube, dass das effizienter, auch kosteneffizienter, auch billiger ist, wenn man so denkt. Aber da brauche ich einen Betrachtungszeitraum von 10 Jahren und brauche ein gemeinsames Commitment vielleicht sogar ein generationenübergreifendes. Und irgendeine populistische Antwort oder eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Das ist eine ziemlich komplexe Diskussion. Insofern ist es gut, dass Sie die Frage stellen. Es ist super, dass wir uns damit beschäftigen und diskutieren. Und wenn wir am Ende zu einem gemeinsamen Verständnis kommen, dass wir das so sehen und dann jeweils im Tagesgeschäft aber auch entscheiden und sagen, wir machen das jetzt, dann kann es funktionieren und dann kann es zu höheren Standards führen, von denen wir alle, klingt jetzt ein bisschen theatralisch, aber ich meine es ganz banal, eine bessere Lebensqualität haben.
Vielen Dank. Ich glaube, das können wir alle auch mitnehmen, sowohl sozusagen über viele Einstellungen und auch über unsere eigenen, sozusagen, wie Sie das ja auch gesagt haben, auch über das Thema Wertschätzung an der einen oder anderen Stelle, gerade bei diesen Dienstleistungen nachzudenken. Und vielen Dank auch für die wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke. Wir haben noch ein paar mehr Fragen bekommen, aber das haben wir jetzt leider nicht alles unterbringen können. Vielleicht gibt es dann ja sozusagen einen Club 2 und dann holen wir das irgendwann nochmal nach. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Adelhoch. Auch vielen Dank, Wolfgang Klauner, dass Sie dabei waren. Und liebe Gäste, schön, dass Sie so lange